Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Schon oft haben wir darüber gesprochen, wie schlecht es Menschen im Niedriglohnsektor und im Bürgergeld geht. Dabei haben wir uns allerdings auf deutsche Staatsangehörige konzentriert. Heute geht es um Arbeitsmigranten und wie diese zu Menschen zweiter Klasse degradiert werden. Immerhin besteht der deutsche Niedriglohnsektor zu 30% aus Migranten und diese werden immer wichtiger. 2014 arbeiteten noch rund 590.000 Menschen aus dem Ausland in einem sozialversicherungspflichtigen Vollzeitjob im Niedriglohnsektor. 2022 waren es dann fast doppelt so viel, nämlich 1,1 Millionen.
Und diesem Phänomen wollen wir uns heute in mehreren Schritten nähern. Zuerst wollen wir einmal berichten, unter welchen Bedingungen diese Menschen arbeiten und leben. Was ist da typisch? Welche Arten und Weisen, wie Migranten auch übers Ohr gehauen werden, gibt es, auf die man immer wieder trifft, wenn man sich diese Lebensverhältnisse letztlich anguckt? Dann wollen wir uns darüber hinaus ansehen, warum die Politik eigentlich nichts dagegen tut. Und unsere These wäre da, viele Politiker wollen das gar nicht anders. Also die haben überhaupt kein Bedürfnis danach, dass das großartig reformiert wird, dieses Ausbeutungssystem. Und dann wollen wir uns auch ein bisschen der Frage widmen, ob der sogenannte Manchester-Kapitalismus im Westen wirklich vorbei ist. Das hört man ja relativ oft. Also da sagt man dann ja, zum Beispiel das, was der Karl Marx da vor 150 Jahren beschrieben hat, das ist ja lange her, die Verhältnisse haben sich stark gebessert. Aber wenn man sich jetzt dieses Thema anguckt, also Arbeitsmigranten, dann bekommt man doch eher einen gegenteiligen Eindruck, nämlich, dass man es auch dort eigentlich immer noch mit denselben Beschreibungen wie aus dem 19. Jahrhundert zu tun hat, dass das eigentlich gar kein Kapitel der Vergangenheit ist, sondern dass es nur andere Menschen betrifft als einstmals. Und deshalb wollen wir uns einmal diese Arbeits- und Lebensverhältnisse genau anschauen.
Zunächst möchten wir auf die neue Folge von Wohlstand für alle Literatur hinweisen. Wir sprechen über den Millionenbestseller Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Unter anderem diskutieren wir, welche Emanzipation im Geld liegen kann, aber auch, ob wir es hier mit einem Torture-Porn zu tun haben. Und wir diskutieren eifrig über die literarische Qualität dieses Romans. Das alles kann man hören, wenn man uns bei Patreon oder Steady abonniert. Ab 3 Euro im Monat ist das möglich. Und dann hat man natürlich auch Zugang zu allen anderen Wohlstand für alle Literaturfolgen und auch zur Speakeasy-Bar.
Und wir wollen noch ganz schnell darauf hinweisen, wir sind am 16. August in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin, um unser Kinderbuch vorzustellen. Und den Link zur kostenlosen Anmeldung findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wir freuen uns auf viele Gäste, ja, wenn viele von euch kommen. Wir freuen uns darauf, vor Ort auch ganz viele Bücher zu signieren. Da wird niemand leer ausgehen, versprochen. Und diejenigen, die es nicht schaffen können, können übrigens auch im Livestream mit dabei sein.
Zurück zum eigentlichen Thema. Deutschland ist ein Niedriglohnland. Deutschland liegt auf Platz 7 der Arbeitskosten innerhalb der EU. Dafür gibt es jedoch ein enormes Lohngefälle. Die Niedriglöhner sind so schlecht bezahlt, dass niederländische Fleischproduzenten lieber hinter der deutschen Grenze produzieren lassen oder dass dänische Speditionen ihr Geschäft von Deutschland aus betreiben, um nur, in Anführungszeichen, deutsche Löhne zahlen zu müssen.
Ja, deutsche Löhne, jetzt muss man natürlich konkretisieren, wer verrichtet diese Arbeiten eigentlich? Der Journalist Sascha Lübbe, der hält in seinem Buch »Ganz unten im System, wie uns Arbeitsmigrantinnen den Wohlstand sichern« folgendes fest. Nur sind es in der Regel eben nicht die Deutschen, die an der Schlachtbank stehen, die Schweine und Hühner zerlegen. Es sind auch nicht die Deutschen, die Zementsäcke auf den Bau schleppen oder die Ernte einholen. Es sind Ausländer, teils aus der EU und im Zuge der Osterweiterung auf den deutschen Arbeitsmarkt gekommen, teils sind es auch Menschen aus Drittstaaten. Und der Anteil wächst seit Jahren. Besonders hoch ist der Ausländeranteil in der Reinigungsbranche, der Lebensmittelindustrie und auf dem Bau. In einigen Sparten, dem Hochbau beispielsweise, ist jeder zweite sozialversicherungspflichtig Beschäftigte inzwischen Ausländer. Das alles hat natürlich einen Grund. Es gibt nicht genügend einheimisches Personal. An dieser Stelle muss man wohl konkretisieren, es gibt nicht genügend einheimisches Personal, das zu diesen Arbeits- und Lebensbedingungen zu schuften bereit ist. Über die vergangenen Jahrzehnte ist ein System gewachsen, in dem die schwersten und am schlechtesten entlohnten Berufe von Menschen anderer Staatsangehörigkeit verrichtet werden.
Und diese Menschen haben einen sehr rationalen Grund, diese Arbeiten dennoch aufzunehmen. Sie bekommen in ihrer Heimat nämlich deutlich weniger Geld, fast unabhängig davon, was sie dort dann tun. In seinem Buch schreibt Lübbe sehr viele, sehr ähnliche Geschichten. Es ist egal, wie der Qualifikationsgrad ist. Manche seiner Interviewpartner sind durchaus studiert. Sie finden in ihrer Heimat aber keine Arbeit. Und gerade bei Menschen aus dem ehemaligen Ostblock war und ist das ein großes Problem. Die Wende ging mit einer Deindustrialisierung und dem Verlust sicherer Arbeitsplätze einher. Und wenn sie dann nach Westeuropa ziehen, dann haben sie ein paar hundert Euro im Monat mehr. Und das ist dann schon entscheidend, das zu tun. Und man muss, glaube ich, auch sich im Klaren sein. Wir sprechen jetzt über Menschen, die wir eigentlich die ganze Zeit auch wahrnehmen. Also das ist ja das Interessante. Also wir bewegen uns ja durch urbane Räume oder gehen irgendwo an Baustellen vorbei. Also wir sehen eigentlich die Leute schon und wir nehmen sie doch nicht wahr. Das ist ja das Entscheidende. Also wir sitzen wahrscheinlich eher nicht mit ihnen irgendwo in der Kneipe, in einem Restaurant, schon gar nicht, weil die meisten von ihnen es sich gar nicht leisten könnten, ins Restaurant zu gehen. Aber sie sind die ganze Zeit da und trotzdem schaffen wir es, sie großräumig auszublenden.
Ja, das sind sicherlich auch einfach Verdrängungsmechanismen. Also, dass man weiß, dass der eigene Wohlstand auch auf dieser Arbeit sehr stark fußt. Also, man beschwert sich beispielsweise über Mietpreise. Das tun wir ja auch. Und das ist sicherlich nicht unberechtigt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Frage stellen würde, wenn die Häuser gebaut wären zu Lohnkosten, die wir jetzt so als, ich sag mal, in irgendeiner Form faire Lohnkosten empfinden, ja, wie würden dann die Mieten aussehen? Da würden die nochmal gegebenenfalls deutlich höher ausfallen. Das heißt also, bei vielen ist da, glaube ich, schon eine gewisse Schuldverdrängung am Werk. Inwiefern die berechtigt ist oder nicht, da kommen wir später sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Du hast es jedenfalls gesagt, wir haben es hier mit Menschen zu tun, die in ihrer Heimat ja nur ein paar hundert Euro im Monat haben oftmals. Also so mittlere dreistellige Summen sind das dann öfters. Viele dieser Männer, die sehen ihre Familien dementsprechend kaum, weil sie nach Westeuropa gehen. Also die sind dann vielleicht 2 Monate im Jahr daheim und sind ansonsten unterwegs. Und in Rumänien gibt es da einen Begriff, der doch sehr treffend ist, und zwar die Generatia de Sacrificiu. Also ich kann es jetzt nicht aussprechen, das muss man mir verzeihen, dass ich kein Rumänisch kann. Aber ich glaube, was es heißt, können sich einige schon intuitiv übersetzen. Es ist die Generation, die sich opfert. Ja? Die Generation, die große Opfer bringt. Es geht darum, dass man sich als Familie vielleicht mal in der eigenen Heimat ein Haus leisten kann. Dass man da ein Auto vorstehen hat. Dass die Kinder auch in der Lage sind, eine Universität zu besuchen, damit sie es mal besser haben. Das heißt, man hat hier eigentlich so eine Art nachholende Entwicklung. Im Westen hat man ja auch eigentlich so einen generationenübergreifenden oder mitunter sogar jahrhundertelangen Prozess gehabt, bis man auf dem heutigen Produktivitäts- und Lohnniveau angelangt ist. Und hier ist es so im Ostblock, dass man ja auch im Staatssozialismus eine Industrialisierung hingelegt hat, die zwar mit einiger Gewalt einherging, aber auch das Lebensniveau der Menschen durchaus angehoben hat. Dass man aber immer trotzdem, auch wenn diese Industrialisierung irgendwo beeindruckend war, dem Westen hinterhergehinkt ist. Und nun ist es ja so, ab dem Moment, wo dann der Staatssozialismus zusammengebrochen ist, da hatte man Marktwirtschaft im Osten. Und ab dem Moment, wo da Marktwirtschaft ist und nicht mehr geplant wird, bedeutet das zum Beispiel, dass dann, wenn die, sag ich mal, die Industrie nicht so produktiv ist wie im Westen, dass dort natürlich die Arbeit nicht mehr weiter stattfindet. Und dass, wenn es niemanden gibt, der sich findet, der dort Kapital investieren möchte und die Arbeit irgendwie rentabel machen möchte, dass die Leute dann arbeitslos bleiben oder halt in Niedriglohnjobs letztlich vor sich hin krebsen. Und das sind Geschichten, die wir dort ganz oft hören in diesem Buch, dass man also Menschen hat, die früher in guten Beschäftigungsverhältnissen waren oder wo die Eltern in guten Beschäftigungsverhältnissen waren und die dann aber im Zuge dieser Transformation dort rausgegangen sind eigentlich aus oder rausgehen mussten aus diesen Tätigkeiten und die jetzt woanders hinziehen, um Aufstiegschancen zu finden.
Aber zunächst war der Abstieg da, also das ist, glaube ich, das ja. Entscheidende nochmal, dass man jetzt es nicht mit Menschen nur zu tun hat, die die Möglichkeit haben, ein bisschen aufzusteigen und das unter sehr widrigen Bedingungen, sondern diese haben oftmals einen Abstieg erfahren und versuchen jetzt wieder auf ein etwas höheres Niveau zu kommen oder suchen nach einem Ausweg aus dieser sehr prekären Situation in der Heimat. Und den westlichen Ländern kommt das dann sehr zu Pass, dass da Leute sind, die günstig anzuwerben sind. Wir fragen uns, was ist charakteristisch für die Arbeit von Migranten und können antworten, es ist zunächst einmal die Beschäftigungsstruktur. Lübbe schreibt in seinem Buch, es sei ein Zitat, System, das von Branche zu Branche eine andere Form annimmt, dessen Grundaufbau aber meist identisch ist. Es gleicht einer Pyramide mit mehreren Stufen. Von oben fließt Geld ein, von dem auf dem Weg nach unten immer mehr hängen bleibt. Ganz unten bei Ihnen, den Arbeiterinnen und Arbeitern aus dem Ausland, kommt kaum noch etwas an. Ja, also das ist also hier trickle down, wenn man so möchte, wie es nicht sein soll. Oder wir hatten ja auch diesen Netflix-Film, Der Schacht, glaube ich, hieß der, mhm. ja, wo das so runterrieselt und unten kommt nur sehr wenig an. Wie wenig das ist, werden wir gleich noch sehen. Wir wissen ja so etwa, deutscher Mindestlohn 12,41 Euro jetzt gerade, also auch schon sehr, sehr wenig. Aber wir gucken mal, was dann tatsächlich da unten ankommt, wenn das über all die Sub-Sub-Unternehmen geht. Nämlich, das wird hier als das Strukturmerkmal herausgestellt. Es ist ein System aus General- und Subunternehmen und das kennt man aus sehr vielen Branchen, beispielsweise in der Baubranche. Hier bewirbt sich ein etabliertes und anerkanntes Unternehmen um einen öffentlichen Auftrag. Dabei sourced es aber dann einen großen Teil der Arbeit aus an andere Unternehmen, die sogenannten Subunternehmen. Oftmals gibt es dabei dann lange Ketten von Subunternehmen bis hin zu Subunternehmen. Unternehmen.
Und das folgt jetzt nicht irgendeiner Überlegung bezüglich Funktionalität. Also das wäre ja das eine. Also stellen wir uns mal vor, man hat so ein Bauunternehmen, großer, anerkannter Bauherr, bewirbt sich um irgendeinen öffentlichen Auftrag und dann sagt er zum Beispiel, naja, ich kann nicht alle Arbeitsschritte selbst. Ja, ich habe hier viele Angestellte, ja. Die sind sehr qualifiziert, die können verschiedene Dinge. Leider habe ich keinen, der ein Fundament gießen kann oder was auch immer. Also source ich das mal ausnahmsweise aus. Das wäre ja etwas, wo das Outsourcing der Funktionalität entspringt, aber gar nicht unbedingt bedeuten muss, dass da irgendwer, ich sag mal, überausgebeutet wird. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Begriff, von dem wir sprechen können. Marx spricht ja von Ausbeutung, ja, also quasi jede Lohnarbeit ist in irgendeiner Form Ausbeutung. Aber hier haben wir es wirklich mit einer ganz krassen Form der Überausbeutung zu tun, also wo nochmal auf eine besonders perfide Art und Weise Lohnniveau und Lebensumstände gedrückt werden. Das heißt, das ist eigentlich das, was wir hier sehen. Und das ist sehr, sehr typisch eigentlich für diese Subunternehmen. Die Generalunternehmen, die profitieren eigentlich davon, dass Subunternehmen Arbeiter rekrutieren, die sich billig ausbeuten lassen. Also nochmal, um sich das vorzustellen. Diese Generalunternehmen bekommen Geld. Sie haben verschiedene Arbeitsschritte, die bewerkstelligt werden müssen. Damit beauftragen sie dann Subunternehmer. Diese wiederum sind dann zuständig dafür, Arbeiter aus Osteuropa zu holen und die oftmals auch unter falschen Versprechungen herzulocken, die sich dann auch billig ausbeuten lassen. Und diese Subunternehmen, die versuchen mit allen Mitteln ihre Arbeiter übers Ohr zu hauen, beispielsweise durch Lohnbetrug. Und je länger die Kette an Subunternehmen wird, desto weniger Geld ist übrig und desto prekärer werden die Arbeits- und Lebensbedingungen. Und das Praktische jetzt für diese Generalunternehmen ist natürlich, dass sie dafür dann gar nicht mehr selbst haften. Also rein theoretisch sollen sie auch dafür sorgen, dass Mindestlohn gezahlt wird und all das. In der Praxis können sie das oftmals gar nicht genau kontrollieren. Und ich glaube, man macht sich jetzt, solange man nicht Namen von bestimmten Unternehmen sagt, macht man sich sicherlich nicht strafbar, wenn man festhält, sie wollen das auch einfach nicht wissen.
Nein, das ist auf Unwissen basiert, das ganze System. Und ja, man kann sich das ja sehr einfach vorstellen. Also nehmen wir mal an, man hätte jetzt irgendeinen Job zu vergeben und fängt aber jetzt nicht an, selbst auszuschreiben, sondern beauftragt jetzt jemanden, einen Subunternehmer, jemanden für den Job zu finden. Und der kennt auch wieder einen Subunternehmer, der beauftragt den weiter. Und jeder möchte aber ein bisschen was von dem eigentlichen Geld, das gezahlt wird, sagen wir 15 Euro die Stunde, abhaben. Und dann wird das immer weiter durchgereicht. Am Ende ist derjenige, der die Arbeit verrichten muss, dann bei 3 Euro angekommen. Und alle anderen haben sich von den 15 Euro, die mal ausgeschrieben waren, immer was abgezogen. Und wir sind da eigentlich in so einem System, das darauf basiert, dass die Ketten so lang sind, dass man sie natürlich irgendwie nachverfolgen kann. Mhm. Aber wer will es tun? Und da sind wir eigentlich beim Thema Lohnbetrug. Teilweise nimmt er wirklich eine Form an, dass Löhne gar nicht gezahlt werden. Und das ist aber gar nicht unbedingt das Prominenteste. Also diese Fälle gibt es natürlich auch. Oftmals werden bestimmte Stundenlöhne und Arbeitstage vereinbart. De facto arbeiten die Arbeiter dann aber länger. Dadurch sinkt natürlich der effektive Stundenlohn, wenn sie dennoch nicht mehr Geld bekommen. Und auf dem Papier wird dann ein Mindestlohn gezahlt. In Wahrheit hat das aber mit dem Mindestlohn gar nichts zu tun. Und wer wird dann von den Arbeitsmigranten hingehen und das einmal rechtlich prüfen lassen oder so? Also da hat schon ja der deutsche Mindestlohnempfänger einige Hürden zu nehmen, um überhaupt so etwas zu tun. Und hier kommen ja dann Leute hin, die oft so gut wie kein Deutsch sprechen, die überhaupt nicht diese Apparate kennen und die gar keine Chance haben, da, wenn sie überhaupt Rechte haben, sie auch durchzusetzen. Oft gibt es dann auch dann Schwarzarbeit oder sogenannte graue Arbeit. Das sieht dann so aus, auf dem Papier werden die Arbeiter nur wenige Stunden angestellt und für diese Stunde erhalten sie dann ihren Lohn und den Rest der Zeit bekommen sie schwarz ausgezahlt. Wenn Arbeitgeber Sozialabgaben vermeiden wollen, kann es auch durchaus passieren, dass sie die Ehefrauen der Arbeiter zum Schein anstellen. Diese bekommen dann so viel Geld, dass noch keine Sozialabgaben anfallen und damit auch nicht ausgezahlt werden müssen. Also sie bekommen dann
Minijob
ein bisschen einfach. Geld, ja, ein Minijob, ja, und damit ist das dann gut kompensiert, dass man keine Sozialabgaben zahlen muss. Es gibt eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die heißt Geschäftsmodell Ausbeutung. Ich empfehle da sehr einen Beitrag von Deutschlandfunk. Ich schaue mal gerade, wie der heißt. Das ist die Ausbeutung von Wanderarbeitern in Deutschland von Ludger Fittkau aus dem Jahr 2022. Und das ist sehr erstaunlich. Also in dieser Studie, die da vorgestellt wird, heißt es, dass es da einen Fall zum Beispiel gab. Frankfurt am Main, da wird ja sehr viel gebaut. Ja. Und da gab es 13 rumänische Bauarbeiter. Und die wehrten sich tatsächlich mal gegen die Entwürdigung. Und da heißt es, Anwerber hatten den Rumänen einen Arbeitsvertrag versprochen, der ihnen 1200 Euro im Monat einbringen sollte. Außerdem sicherte man ihnen eine freie Unterkunft, Transport und Verpflegung zu. In Deutschland jedoch wurde ihnen alles vom Lohn abgezogen. Ja, also man zahlt pro forma den kompletten Lohn, aber dann zieht man alles Mögliche ab an Kosten. Und dann heißt es hier, es blieben 1,09 Euro pro Stunde diesen Bauarbeitern. Und die waren zunächst in einer leeren Fabrikhalle untergebracht. Da mussten sich 50 Arbeiter eine Toilette teilen. Das ging also dann vor Gericht, war eine größere Sache. Aber auch jetzt, wenn man das sich anhört, heute wird Wanderarbeitenden in Frankfurt, heißt es jetzt in diesem Feature, in kargem Wohnheim ein Schlafplatz für 300 Euro vermietet, im Mehrbettzimmer. Bad und Toilette auf dem Gang müssen sich die Arbeiter 11 Monate mit 8 anderen Männern teilen, bevor sie dann einmal im Jahr für ein paar Wochen nach Hause fahren, ohne Urlaubsgeld. Und die verdienen dann irgendwas zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Und das ist dann immer noch so, dass sie ein bisschen die Familien unterstützen können. Natürlich ist Alkohol dann ein ganz großes Problem, um dieses Leid überhaupt zu ertragen. Also das ist einfach Realität, die stattfindet. Und das ist auch nicht jetzt, also das eine war dann ein Fall, der vor Gericht kommt. Aber das andere ist Normalität. Das ist jetzt nicht, wo man sagt, oder haben aber die Gerichte noch gar nicht hingeblickt, sondern das ist die Wirklichkeit und es ist legal.
Ist es legal? Beziehungsweise nein, also naja, oftmals ist es illegal, aber es passiert halt nichts. Also legal ist es ganz sicherlich nicht, aber man kann sich jetzt ja die Frage stellen, wie agiert hier der Staat, wenn das illegal ist? Und auch das wird in Lübbes Buch geschildert. Und es gibt ja zum Beispiel für solche Formen der Ausbeutung eigentlich den Zoll. Es gibt da zum Beispiel die Finanzkontrolle Schwarzarbeiter, werden einige vielleicht schon von gehört haben. Und dieser Zoll macht es sich jedoch nicht einfach zum Zweck, diese Ausbeutungsform aufzudecken, um die Arbeitgeber zu bestrafen, sondern viel häufiger werden tatsächlich auch Arbeitnehmer bestraft. Denn das Problem ist folgendes, sie machen sich rechtlich mitschuldig. Insbesondere, wenn sie zum Beispiel über keinen Aufenthaltstitel mit einer Arbeitserlaubnis verfügen. Ja, also wenn sie dann trotzdem arbeiten, dann ist das nicht einfach nur ein Vergehen seitens des Arbeitgebers, sondern auch seitens dieser Menschen. Ja, die haben dann quasi ohne Erlaubnis in Deutschland gearbeitet. Beispielsweise bei vielen Migranten von außerhalb Europas ist es der Fall, weshalb sie sich dann auch solche Arbeitsbedingungen gefallen lassen müssen. Denn es ist ja völlig klar, sie können keinen Widerspruch einlegen, dann würde der Staat sofort sagen, naja, aber du hättest hier eh nie sein dürfen, du hättest hier eh nie arbeiten dürfen und deshalb müssen sie dann solche Arbeitsbedingungen sich aufoktroyieren lassen und das ist das Perfide. Sie sind auf diese Arbeit angewiesen und sie sind eigentlich auch darauf angewiesen, dass diese Arbeit außerhalb des Gesetzes so ein bisschen stattfindet. Darauf ist das deutsche Kapital angewiesen, darauf ist der Wirtschaftsstandort Deutschland angewiesen, darauf sind diese Leute angewiesen und trotzdem werden sie dann bestraft, wenn so etwas rauskommt. Es gibt hier auch ein sehr eindrückliches Beispiel philippinischer Lkw-Fahrer. Die haben über einen langen Zeitraum keinen Lohn bekommen, dann den Arbeitgeber verklagt, auch Recht bekommen, hatten dann also Recht bekommen und auch wohl ihr Geld bekommen, nur gab es dann eine unangenehme Konsequenz, weil der Job weg war, fiel dann auch ihre Aufenthaltserlaubnis weg, denn diese war an den Job geknüpft und dann mussten sie Europa wieder verlassen.
Aus Sicht der Beschäftigten ergibt schwarze Arbeit oftmals Sinn, denn man muss sich das ja so vorstellen, das sind Leute, die wollen keine Rentenpunkte in Deutschland sammeln, sie wollen möglichst schnell viel Geld verdienen und dann wieder mit diesem bisschen Wohlstand in der Heimat leben. Der Staat bestraft sie aber genauso wie die Arbeitgeber. Ja, ein Mitarbeiter des Zolls sagt, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist Prüfungs- und Ermittlungsbehörde und hat die Sozialversicherungsbeiträge des Staates zu schützen. Also der Geschädigte ist in dieser Perspektive der Staat, dessen Sozialversicherungsbeiträge nicht ankommen. Heißt also, wenn ein Unternehmen so wenig Geld zahlt, dass ein Arbeitnehmer nur davon leben kann, wenn er das Geld schwarz annimmt, um keine Steuern zahlen zu müssen, dann ist das am Ende der Arbeitnehmer, der genauso schuldig ist wie der Arbeitgeber.
Ja, das ist schon wahnsinnig perfide. Man hat es hier mit wirklich unglaublicher Überausbeutung zu tun und dass sich die überhaupt in irgendeiner Form lohnt, für diese Arbeiter, zum Beispiel für die Beschäftigten auf Baustellen, Lkw-Fahrer oder Menschen in Fleischbetrieben, dass sich das für die lohnt, liegt nur daran, dass sie einen großen Teil des Lohnes schwarz ausgezahlt bekommen. Ansonsten könnte man niemals davon leben, ansonsten wäre nach Steuern und Sozialabgaben viel zu viel davon weg, wovon sie sich aber natürlich kaum etwas kaufen können, denn die wollen ja gar nicht lange in Deutschland bleiben, die wollen ja nicht, wie du gesagt hast, Rentenpunkte ansammeln, sondern die wollen möglichst schnell möglichst viel Geld auf die Hand in bar eigentlich bekommen, damit sie dann wieder weg können und in der Heimat, wo man von weniger Geld leben kann, damit sie da über die Runden kommen. Das ist das, was diese Menschen wollen und der Staat bestraft sie dann aber eigentlich letztlich dafür, wenn so etwas ans Tageslicht kommt, obwohl sie ja wirklich Genötigte sind in diesen Verhältnissen. Es ist die einzige Art und Weise, wie sie der bittersten Armut entfliehen können, dass sie da Jahre ihres Lebens opfern, um zu solchen schrecklichen Bedingungen zu arbeiten und zu leben und dafür wird man dann im schlimmsten Fall auch noch bestraft. Was wir nun also sehen, ist, der Staat ist kein verlässlicher Partner gegen die Ausbeutung von Arbeitsmigranten, sondern sorgt mit seiner Strafverfolgung mitunter sogar dafür, dass Migranten diese Arbeitsbedingungen akzeptieren. Nur warum eigentlich? Also warum macht der Staat das? Lübbe schreibt an einer Stelle, seit Jahren versucht die Politik, gegen die Missstände vorzugehen, mit überschaubarem Erfolg. Ja, das kann man wohl so sagen, mit überschaubarem Erfolg. Nur was, wenn der Staat sich dieses Ziel gar nicht wirklich setzt. Also klar, in Sonntagsreden wird immer versprochen, da wird ganz viel bald unternommen, pfui, da muss man mal was machen. Sigmar Gabriel sagte ja einst über Tönnies, das sei eine Schande für Deutschland, ja, was da in dem Werk passiert. war dann auf Werkbesuch. Dann hat der Tönnies auch gelobt, ja, das wird sich ganz bald ändern und bessern. Und da hat sich natürlich nichts getan. So, und später kam dann sogar noch raus, dass irgendwann danach Sigmar Gabriel mal auch mal beratend bei Tönnies geholfen hat gegen einen kleinen Obolus. Wenn wir uns nun also die Frage stellen, warum will der Staat das nicht, dann liegt das sicherlich auch daran, dass er natürlich die Interessen des Kapitals verfolgt. Und das sieht man dann zum Beispiel auch, wenn es so um das Rechtliche geht. Also was ist denn zum Beispiel die Strafe bei Verstößen gegen Mindestlohngesetze? Ja, also so im ersten Halbjahr 2021 lag das durchschnittliche Bußgeld bei jedem Mindestlohnverstoß bei 4.350 Euro. 4.350 Euro. Ja, da kann man ja mal nachrechnen, wie viele Stunden das braucht, quasi, um im Plus zu sein. Und man wird sich denken können, ja, so selten wie Kontrollen in Deutschland tatsächlich stattfinden, so selten wie Betriebe geprüft werden, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, wird da natürlich eine Menge Geld verdient.
Ja. Du wolltest mich jetzt eben, glaube ich, herausfordern, dass ich noch sowas einwerfe zu Sigmar Gabriel. Aber ich habe ja immer Angst vor der Justiz, deswegen mache ich es nicht. Kürzlich gab es bei der Zeit eine bemerkenswerte Reportage aus dem EU-Parlament. Da muss man ja denken, gut, da wo die Mächtigen sind, die ja auch sagen, faire Löhne, Gerechtigkeit, all das Respekt. Ist wichtig. Also würde Respekt, da würde man ja denken, also da... Ah, funktioniert es aber. Und zwar hat man sich da bei der Zeit mal diese Reinigungsfirmen angesehen, die da tätig sind. Und wir wundern uns nicht am Ende. Wir finden dieselbe Struktur vor wie bei den deutschen Bauunternehmen. Da heißt es, im EU-Parlament beschäftigen die zwei Hauptfirmen insgesamt 17 Subunternehmen, bestätigt eine Parlamentssprecherin auf Nachfrage. Und es gibt auch hier also ein System aus General- und Subunternehmen, bei dem die Unternehmen große Profite machen, während die Arbeiter ausgebeutet werden. Zitat, Teil des Problems sind auch Arbeitszeiten, mit denen man das Privatleben nicht gut vereinbaren kann. Im EU-Parlament putzen viele Reinigungskräfte am frühen Morgen und dann nochmal später am Tag. Jetzt kommt eine Arbeiterin zu Wort. Ich arbeite von 6 bis 9 Uhr morgens und dann von 16 bis 21 Uhr abends. Ich habe 3 Kinder, eins davon ist jetzt 16 und ich habe sie nicht aufwachsen sehen, sagt eine Reinigungskraft. Und dann heißt es dann noch von jemand anders, wir kommen morgens um 5.20 Uhr her. Und ich bin nach der Pause tagsüber um 20.45 Uhr fertig. Wir sind müde. Und das sind also Zustände, die in einem Parlament stattfinden, wo von den Parlamentariern niemand unter 12.000 Euro im Monat rausspaziert.
Ja, und das ist ganz interessant, weil dann auch so beschrieben wird, wie man sich da mal begegnet. Also viele Parlamentarier sind ja wirklich dann auch lange dort. Ja. Und auch die Mitarbeiter natürlich dementsprechend. Und dann wird es da sehr schön nochmal anschaulich gemacht, wie dann ab und zu mal so ins Gespräch kommt und dass die dann auch durchaus sich bei einigen Parlamentariern, dass sie da durchaus auf das Interesse stoßen, dass sich da dort etwas verändert, dass dann auch Parlamentarier einen Brief geschrieben haben an die Vorsitzende des EU-Parlaments und dass natürlich trotzdem überhaupt nichts passiert. Und was wir hier ja sehen können, ist wirklich der totale Zugriff des Kapitals auf seine Untergebenen. Man hat hier eine Frau, die sagt, ja, zwischendurch habe ich 7 Stunden Pause, mit denen kann ich aber nichts anfangen. Das sind meine Kinder gerade in der Schule, ich habe meine Kinder nicht aufwachsen sehen. Und die gibt also de facto ihren ganzen Tag her, um dem Kapital zu dienen. Und mich hat das so erinnert an das, was Marx auch im ersten Band des Kapitals beschreibt. Es gibt da so eine Stelle, wo er das sogenannte Relais-System beschreibt, mit dem das Kapital im 19. Jahrhundert sich die Arbeiter ganz besonders gefügig machte und immer mal, wenn sie gerade gebraucht wurden, in die Fabrik reinzogen. Also das Kapital zog diese Arbeiter in die Fabrik rein und warf sie dann wieder raus, aber hatten permanenten Zugriff drauf, weil die immer wieder eigentlich genötigt waren, zur Stelle zu sein und wieder zu arbeiten. Und Marx schreibt dort, während der 15 stündigen Periode des Fabriktags zog das Kapital den Arbeiter jetzt für 30 Minuten, jetzt für eine Stunde an und stieß ihn dann wieder ab, um ihn von neuem in die Fabrik zu ziehen und aus der Fabrik zu stoßen, ihn hin und her hetzend in zerstreuten Zeitfetzen, ohne jeden Halt auf ihn zu verlieren, bis die 10-stündige Arbeit vollgemacht. Wie auf der Bühne hatten dieselben Personen abwechselnd in den verschiedenen Szenen der verschiedenen Akte aufzutreten. Aber wie ein Schauspieler während der ganzen Dauer des Dramas der Bühne gehört, so gehörten die Arbeiter jetzt während 15 Stunden der Fabrik, nicht eingerechnet die Zeit, um von und zu ihr zu gehen. Die Stunden der Rast verwandelten sich so in Stunden erzwungenen Müßiggangs, welche den jungen Arbeiter in die Kneipe und die junge Arbeiterin in das Bordell trieben. Bei jedem neuen Einfall, den der Kapitalist täglich ausheckte, um seine Maschinerie ohne Vermehrung des Arbeiterpersonals 12 oder 15 Stunden im Gang zu halten, hatte der Arbeiter bald in diesem Stück Zeitabfall, bald in jenem seine Mahlzeit einzuschlucken. Und das ist natürlich ein System, was das Kapital damals etabliert hat, um nicht mehr Menschen einstellen zu müssen. Denn mehr Menschen einzustellen und denen Lohn zu zahlen, ist teurer, als denen zu sagen, ja, jetzt brauchen wir euch eine Stunde, jetzt geht mal 3 Stunden wieder raus hier, dann brauchen wir euch wieder. Das ist also die günstigere Variante. Und das ist ja genau dasselbe, was im EU-Parlament auch ist. Also da hat man dann diese Reinigungskräfte, die ganz klar sagen, wir bräuchten einfach einen anderen Personalschlüssel. Wir müssten morgens eine Schicht haben und abends eine Schicht. Warum findet das nicht statt? Weil diese Form der Arbeit fürs Kapital günstiger ist und nicht, weil es in irgendeiner Form objektiv sinnvoll ist, die Arbeit so zu verteilen.
Damals wie heute werden also den Arbeitern die Pausenzeiten verordnet, mit denen dann kein Arbeiter was anfangen kann, mit denen eigentlich die komplette Lebenszeit der Menschen den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals untergeordnet wird. Und diese Putzkräfte im EU-Parlament haben eine 7-stündige Pause, mit der man ja nun wirklich nichts anfangen kann. Ja, also die werden ja auch nicht gleich ein Apartment neben dem Parlament haben. Ja, also nee. Man weiß, dass das die einfach die größtenteils mit dem Hin- und Herfahren sowieso verschwenden würden. Und zudem ist es auch eine viel zu kurze Zeit, um irgendetwas Sinnvolles zu tun. Und wenn sie nicht in der Stadt selbst leben, dann reicht eigentlich noch nicht mal die Zeit, um heimzufahren. Also auch da wird dann einfach irgendwo die Zeit verbummelt. Man kann es aber da natürlich auch nirgends an Orten tun, wo es nichts kostet, ne?
Ja, also das in Brüssel, man sagt ja nicht, ach, ich setze mich hier mal von meinem Niedriglohn schön in einen Café oder so, einfach im Brüsseler Stadtzentrum. Das kann man auch komplett vergessen.
Ja, also alles, was das Leben lebenswert macht, wird hier verunmöglicht. Und dieser Zugriff des Kapitals auf die Lebenszeit der Menschen gehört zum System felsenfest dazu. Und da finde ich auch wirklich dieses EU-Parlament so toll, weil wir ja gern deutlich machen, dass am Ende die Politiker Kapitalinteressen vertreten. Und das kann man hier nochmal so in Nutsche beobachten, dass quasi das EU-Parlament auch selbst wie ein kapitalistisches Unternehmen funktioniert und anstellt. Also man könnte das ja nach anderen Logiken machen. Geld wird ja eh zum Fenster rausgeschmissen noch und nöcher. Haben wir ja jetzt alles während der Europawahl gehört. Also da sind ja, sagen wir mal, 95% der Abgeordneten gerne bereit, die Hand aufzuhalten, um es rechtssicher zu formulieren. Das könnte man anders organisieren. Aber nein, sie sehen sich ja eigentlich selbst schon als die Vertreter des Kapitals an und setzen dann auch die Ideen des Kapitals so durch. Ja, und es dient ihnen ja auch, weil sie natürlich sich dann gut Freund machen bei den entsprechenden Subunternehmen. Also da gibt es bestimmt mal schöne Einladungen zu irgendwelchen Empfängen.
Ich glaube, bei den Subunternehmen nicht.
Bei den Subunternehmen nicht, aber
bei den Generalunternehmen.
Bei den Generalunternehmen, dass man also weiter dafür sorgt, dass genau dieses System in Deutschland so bleibt. Und ich meine, wir sehen das ja jetzt auch hier bei den Bürgergeldempfängern. Ja? Also die haben jetzt, also wir müssen ja einfach wieder Hartz IV eigentlich dazu sagen.
Ja,
also das, dieser ganze Begriff ist ja so irrsinnig. Jedenfalls hat man da es ja jetzt auch hinbekommen, dass man nun den Bürgergeldempfängern zumutet, dass sie 3 Stunden pro Tag pendeln müssen, um dann im Niedriglohn arbeiten zu können. Und dann war ja der große Sozialist Kevin Kühnert im Fernsehinterview und wurde gefragt, ob das denn zumutbar sei. Und er sagte ja. Also jemand, der sich chauffieren lässt oder in der ersten Klasse durch die Gegend pendelt, sagt, ja, ist doch kein Problem. So. Und was wir hier sehen, ist es also, dass es vollkommen normal ist, dass man in dieser Welt einen Großteil seiner wachen Zeit dafür aufwendet, dem Kapital zu dienen. Und Ausländer sind besonders betroffen, weil, wie eben schon angesprochen, man ganz viel, was man juristisch vielleicht durchsetzen könnte, natürlich nur durchsetzen kann, wenn man die Sprache gut kann, wenn man sich auskennt, welche Rechte hat man überhaupt. Und man hat noch diese Möglichkeit natürlich, dass man als Deutscher mit Pass eher gesehen wird, als dass eben diese Arbeitsmigranten in der Gesellschaft erleben. Und sie haben natürlich keine Ansprüche auf Sozialleistungen und insbesondere sind ja dann die Bürger aus Drittstaaten außerhalb der EU in einer Situation, wo sie nicht einmal den Job einfach kündigen können und sagen, ich suche mir jetzt mal einen neuen, sondern sie sind eigentlich in einem extremen Abhängigkeitsverhältnis, weil sie sonst den Aufenthaltsstatus ja verlieren.
Und für die Politik ist das offenkundig kein Thema. Zwar behauptet Katharina Barley, unsere Vorzeige-Europäerin im EU-Parlament, Wolfgang, die behauptet über die Arbeitsbedingungen, wir sozialdemokratischen VizepräsidentInnen haben im Präsidium wiederholt angemahnt, dass die extern angestellten Personen, explizit auch das Reinigungspersonal, faire Arbeitsbedingungen brauchen und verdienen. Ja, das hat sie doch wunderbar vorgetragen, diesen Satz. Es ist natürlich ein reines Lippenbekenntnis. Also wenn nicht einmal im EU-Parlament halbwegs akzeptable Arbeitsbedingungen herrschen, dann kann man ja wirklich jetzt nicht mehr der Illusion anhängen, es ginge den politischen Herrschern irgendwie um das Anliegen, die Arbeitsbedingungen der Schwächsten in der Gesellschaft zu verbessern. Und ganz zynisch gefragt, warum auch? Ja, man hat, du hast es selbst gesagt, eigentlich den Anspruch, die Interessen des Kapitals zu vertreten. Und selbst da, wo man sich da so ein bisschen kritisch zu verhält, ja, also selbst da, wo man ein bisschen sozialdemokratischer tickt oder so, ist es ja trotzdem so, dass man keine grundsätzliche Kapitalismuskritik hat. Also dass der Staat darauf angewiesen ist, erfolgreiche Unternehmen im Land zu haben, die Profite machen und dass da auch ein paar Leute deutlich schlechter gestellt sind dadurch, das ist für diese Leute völlig selbstverständlich. Und von daher sagt man sich dann als Politiker, naja, für das heimische Kapital, zu dem man eh gute Beziehungen unterhält, ist das Ganze ja toll. Und außerdem gibt es noch dazu keinerlei Sanktionen durch die Wählerschaft. Also würde man jetzt, sage ich mal, Bürgergeldempfänger in so eine Prekarität zwängen, in irgendwie eine vergleichbare Prekarität, wie man das jetzt bei diesen Arbeitsmigranten hat, dann würde das sicherlich auch auf dem Wahlzettel problematisch werden. Hier hingegen ist das ja vollkommen konsequenzlos. Also die meisten Bürger sind, ich formuliere es mal neutral, migrationsskeptisch. Ja, also auf gut Deutsch, sie haben nichts gegen eine Schlechterstellung von Migranten. Sie leben frei nach dem Motto, wer nach Deutschland kommt, der muss sich das verdienen. Ja, der muss dann auch mal die Zähne zusammenbeißen. Und das ist schon sicherlich ein Nationalismus, der da existiert, der dazu führt, dass da keine Solidarisierung in irgendeiner Form ist. Und sicherlich gibt es auch schon einfach einen gewissen Rassismus gegenüber beispielsweise Osteuropäern.
Ja, ganz gewiss und nicht nur gegen Osteuropäer. Es ist schon ein sehr simples Wir und die anderen denken und die, die da irgendwas am Kehren sind, am Bauen, Mauern oder sonst was, sind nicht die unseren. Also ich glaube, das ist ein sehr stark eingeübtes Denken und Sehen. Und
das kennen wir jetzt ja auch aus den Kriegsdiskursen. Ne? Also wenn man sich bedenkt, dass zu Beginn des Ukraine-Krieges beispielsweise Florence Gaub in der Talkshow saß und dann einfach sagte, ja, der Russe, der hat so eine ganz andere Haltung zum Leben, weil da ist ja auch die Lebenserwartung viel kürzer und deshalb denken die da anders nach über Sterben fürs Vaterland. Und solchen Unsinn durfte man sich anhören, klar. Und wenn man sowas Land auf Land ab eigentlich erzählt bekommt, die ganze Zeit in Talkshows, in Zeitungen etc., solche Vorurteile, dann sagt man natürlich auch, naja gut, der Russe oder der Rumäne, wenn die da irgendwie ein bisschen enger leben müssen, ein bisschen kuscheliger haben, ein paar Stunden länger pro Tag arbeiten, das sind die doch gewohnt. So ist für die das Leben. Das ist einfach der Rassismus, der da ganz normal ist.
Ja, und das hat man juristisch auch, oder das hat man, der Gesetzgeber hat genügend Lücken gelassen, dass genau das sich immer weiter ausbreiten konnte. Oder ich weiß gar nicht, ob man das als Lücke bezeichnen kann, sondern das ist systemisch so gemacht, dass man einfach so eine, also wir haben ja eh eine Klassengesellschaft, aber dass man nochmal so eine Externalisierung herstellen kann, also so ein Outsourcing innerhalb des eigenen Landes. Das ist ja das Interessante. Also der Outsourcing ist ja sowieso etwas oder Externalisierung, was wir kennen. Ja, wir sagen, hier machen wir das mit diesen giftigen Farben nicht mehr, um T-Shirts einzufärben. Also lasst uns das in Bangladesch machen, da sieht das keiner. Und das ist das eine. Und dann haben wir aber nochmal so eine Externalisierung, die vor der Haustür stattfindet und die dann am besten mit denen funktioniert, die kein Deutsch können, nicht ganz so aussehen wie du und ich oder so. Und das reicht schon, um sie nur noch als die anderen wahrzunehmen. Und dann spielt das keine Rolle mehr. Und dann macht man sich keine Gedanken über die Arbeitsbedingungen, aber auch nicht über die Lebensbedingungen. Also sprechen wir mal über Lkw-Fahrer. Und das betrifft ja auch jetzt zum Beispiel nicht nur Arbeitsmigranten, aber generell Lkw-Fahrer, die dann im Führerstand schlafen müssen, die kaum Plätze an den Autobahnen noch finden, also die dann oft wirklich an der Autobahn direkt stehen, wo alles dran vorbei rauscht, weil sie diese Ruhezeiten einhalten müssen, aber einfach nichts frei ist auf diesen Rastplätzen mehr. Wir können aber auch an die Arbeiter aus Fleischfabriken denken, die zu Wucherpreisen in winzigen Unterkünften leben. Sascha Lübbe erklärt das in einem Interview, das er dem Stern gegeben hat. Da werden schon mal 7 Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung untergebracht und die müssen jeweils 350 Euro zahlen. Das ist Wucher und illegal. Deutsche können sich wehren, mit denen kann man das nicht machen. Und hier sehen wir in der Tat den Unterschied zwischen Deutschen und Ausländern ganz eindrücklich, während Deutsche immerhin ein Recht auf Bürgergeld und Wohngeld haben und selbst bei den widrigsten Arbeitsbedingungen noch eine Wohnung vom Staat bezahlt bekommen, haben wir hier Lebensverhältnisse, wie wir sie bei Friedrich Engels finden. Also vor knapp 180 Jahren beschrieb Engels die Lebenswelten des britischen Industrieproletariats. Und jetzt kann ich natürlich irgendwo im Großraumbüro mit 3000 netto sitzen und sagen, ja, diese Zeiten sind ja längst vergangen, aber ich brauche dann nur mal ein bisschen länger im Büro zu bleiben und gucken, wer da dann nachher sauber macht. Und dann finde ich vielleicht dann doch Anknüpfung an eine Passage bei Engels, die wie folgt lautet: Der Raum, auf dem diese große Bevölkerung wohnt, ist weniger als 400 Yards im Quadrat. Und bei solch einer Zusammendrängung ist es nichts Ungewöhnliches, dass ein Mann, seine Frau, 4 bis 5 Kinder und zuweilen noch Großvater und Großmutter in einem einzigen Zimmer von 10 bis 12 Fuß im Quadrat gefunden werden, worin sie arbeiten, essen und schlafen.
Jetzt hat man mittlerweile den großen historischen Fortschritt. Da leben dann nicht mehr vielleicht 6, 7 Leute einer Familie. Die leben dann nicht mehr in einem Zimmer, sondern da leben 7 Leute in 2 Zimmern. Also das waren ja 200 Jahre kapitalistischer Fortschritt. Vielen Dank dafür. Hat toll geklappt. Oft heißt es ja, der sogenannte Manchester-Kapitalismus, der sei eine vergangene Epoche, in reichen Ländern wie Deutschland zumindest. Aber in Wahrheit sehen wir, das Phänomen existiert weiter. Es wurde nur etwas an den Rand gedrängt und die Arbeiten verrichten andere als früher, nämlich ausländische Staatsbürger. Und wir haben bei Wohlstand für alle Literatur mal über den Roman Der Dschungel von Upton Sinclair gesprochen. Und darin geht es um osteuropäische Fleischarbeiter, die mit falschen Versprechen in die USA gelockt werden, nur um dort übelste Ausbeutungsbedingungen vorzufinden. Und auch dieser Roman ist mehr als 100 Jahre alt und dennoch lesen sich die Ausführungen Lübbes fast genauso. Also da haben wir auch einfach Geschichten von Männern, denen gesagt wird, kommt mal her, ihr bekommt eine schöne Wohnung in Bielefeld und dürft in einer Salamifabrik arbeiten, also wo die dann irgendwie denken, da werden ein paar Würste verpackt oder so. In Wahrheit leben sie dann auch in solchen Wohnheimbedingungen, wie du es eben vorgetragen hast, eigentlich genau wie bei Friedrich Engels, und sie arbeiten dann auch nicht in einer Salamifabrik, sondern einfach mal in der Fleischfabrik und dürfen den ganzen Tag dann bei 7 Grad Celsius Tiere zerteilen, 10 Stunden am Tag teilweise. Ja, also das ist dann einfach das Leben dieser Menschen. Und das ist das, was wir immer noch hier finden, dieser Manchester-Kapitalismus, der ist nicht vergangen, sondern der ist an ganz vielen Stellen in der Gesellschaft immer noch da. Und um noch vielleicht ein letztes, eine kleine letzte marxistische Fußnote zu geben, diese Frage mit dem Lohn, die ist ja für Marx immer eine besonders schwierige gewesen. Also er sagt ja eigentlich, jede Ware, also der Wert einer jeden Ware ist ja dadurch bestimmt, wie viel Arbeitszeit in ihm enthalten ist. Und es gibt jetzt eine Ware, bei der das nicht so einfach ist, und das ist die wahre Arbeitskraft. Also wie viel ein Arbeiter bekommt, der Lohnarbeit verrichtet, das ist nicht einfach mal so gegeben, sondern das ist umkämpft. Und da gibt es eben dieses, wie Marx nennt, historische und moralische Element. Das heißt also, das ist eine Frage des Klassenkampfes sicherlich, aber es kann sich dort erkämpft werden. Oder beispielsweise ist da die Frage, welchen Lebensstandard waren die Arbeiter gewohnt, bevor bei ihnen Kapitalismus eingezogen war? Ja, wie weit konnte man die da herabdrücken? Und hier sehen wir eigentlich was ganz Schönes. Wir sehen, in Deutschland ist man mittlerweile an dem Punkt, wo der, ich sag mal, technische und ökonomische Fortschritt, wo all das dazu geführt hat, dass selbst die Ärmsten in der Gesellschaft immerhin noch eine Wohnung vom Staat eigentlich bezahlt bekommen. Das ist normal. Und da gibt es einen Mindestlohn und auch der darf nicht unterschritten werden und all das existiert. Und dann gibt es hier aber Menschen, die auch in Deutschland arbeiten, auf demselben Territorium, in denselben Fabriken, die aber, weil ihnen der Pass fehlt, zu Menschen zweiter oder vielleicht sogar dritter Klasse degradiert sind. Wo also das historisch-moralische Element der Lohnbestimmung, ja, wie viel deren Arbeitskraft wert ist, wo das einfach niedriger ist, weil die von woanders herkommen, wo bis dahin halt auch niedrigere Löhne gelten und wo sich dann irgendein Niveau einpendelt, das, ich sag mal, zwischen dem rumänischen und dem durchschnittlichen deutschen Lohnniveau ist. Und das ist dann quasi der historisch-moralische Lohn dieser Menschen in Deutschland im Jahr 2024.
Wir fragen uns, wer profitiert? Zum einen die ausbeutenden Unternehmen, das ist logisch, aber Lübbe sagt auch, es sei unser Lebensstandard, der auch darauf basiert, dass so geringe Löhne für ausländische Arbeiter gezahlt werden. Und das ist sicherlich richtig und auch ein Grund dafür, warum es selten mal einen Aufschrei gibt. Andererseits gilt natürlich, wenn wir so eine Umverteilung vornehmen würden, wie Lübbe sie vorschlägt, dann könnte diese auch andersherum stattfinden. Also wenn die Reichen weniger vom gesellschaftlich geschaffenen Reichtum in Anspruch nehmen könnten, wäre es gut möglich, dass der Lebensstandard der allermeisten nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden müsste. Also ich profitiere ja wiederum nicht davon, dass es Sub-Unternehmen gibt, die dann auch noch alle irgendwo mitverdienen. Da muss man schon sagen, es gibt schon eine ganz klare Konzentration nach oben bei solchen Strukturen, die da aufgebaut wurden. Und diese Strukturen zu zerschlagen würde, glaube ich, nicht dazu führen, dass wir dann uns alle fast nichts mehr leisten können, sondern würde möglicherweise auch eine positive Lohnentwicklung im Ganzen bedeuten.
Ja, also du hast eben den Anfang des Satzes weggelassen, deshalb würde ich das aber kurz vorlesen, was der Lübbe schreibt. Also der sagt ja wirklich, unser Lebensstandard wäre niedriger, wenn für all die Produkte, die wir importieren, anständige Löhne gezahlt und die ausländischen Arbeiterinnen und Arbeiter bei uns anständig bezahlt würden. Und das ist quasi die Rechnung, die er aufmacht, dass er also sagt, naja, unser Lebensstandard ist so hoch, weil Leute so billig ausgebeutet werden und dem würden wir jetzt entgegenhalten, das mag ja sein, das ist ein Teil des Grundes ist, warum es uns so gut geht. Also wenn man die besser bezahlen würde, dann wären die Sachen, die wir konsumieren, vielleicht teurer für uns. Das kann schon sein. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass viele in dieser Gesellschaft auch vor allem für die Reichen arbeiten, die einen enormen Anteil am, ich sag mal, gesamtgesellschaftlich geschaffenen Kuchen in Anspruch nehmen. Also wenn, was weiß ich, all die Arbeit, die jetzt gerade darauf verwendet wird, Superjachten und Luxusuhren und all das herzustellen, wenn all diese Zeit natürlich nicht mehr für Reiche aufgewendet werden würde, sondern auch umverteilt würde zugunsten derer, die heutzutage die gesellschaftlich notwendigen Arbeiten verrichten, dann weiß ich jetzt gar nicht, ob wirklich der durchschnittliche Deutsche schlechter dran wäre als heute. Also wenn man quasi eine Angleichung in beide Richtungen machen würde, die Arbeitsmigranten bekommen ein besseres Leben und die Reichen ein schlechteres, ob dann die deutsche Mitte, sage ich mal, dadurch weniger hätte, keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Ich glaube, man sollte sich einig sein, dass für diese Menschen eine Menge passieren müsste. Wer mehr zu dem Thema wissen mag, dem sei das Buch Lübbes empfohlen. Es ist recht reportagelastig, aber dafür sehr dicht und informativ. Und auch unsere Literaturfolge zu Der Dschungel wollen wir noch einmal empfehlen. Diese ist vollständig und kostenlos auf YouTube zu hören.
Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!